Da sagt Gottes Wort, die Schulamit ist es, die diesen Ausspruch tätigt. Meiner Mutters Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Das ist ein Satz mitten aus dem Hohen Lied. Natürlich müssten wir jetzt erstmal uns darüber Gedanken machen, in welchen Zusammenhang hinein ist dieser Satz gesagt und was war die ursprüngliche Bedeutung. Hier ging es wirklich um einen Weinberg, hier ging es um Weinberg hüten, aufpassen auf einen buchstäblichen Weinberg. Aber wir überspringen jetzt diesen ersten Schritt der Auslegung und gehen gleich zu dem zweiten Schritt, nämlich der Anwendung. Dieser schlichte Satz aus dem Hohen Lied hat einmal sehr, sehr deutlich zu meinem Herzen geredet. Meiner Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Schaut, ich glaube, dass es für uns, die wir in irgendeiner Weise im Dienst des Herrn stehen, zwei große Gefahren gibt. Das eine ist die Sünde, die uns nach Hebräer 12 ständig umstrickt. Und die andere Gefahr ist hier ausgedrückt, die Gefahr falscher Prioritäten. Das heißt, dass wir Dinge tun, die vielleicht an sich gut sind, gar keine Sünde sind, aber wir stellen sie vielleicht unbemerkt an die erste Stelle unseres Lebens, wie den Beruf, Hobbys oder andere Dinge, auch Arbeit im Weinberg Gottes, im Reich Gottes. Und wir vernachlässigen dabei den eigenen Weinberg, ohne Bild gesprochen. Wir vernachlässigen unser persönliches Glaubensleben, unser inneres Leben, unseren Umgang mit dem Herrn, unseren Verborgenen. Und so kann es passieren, da kommen irgendwelche Leute und wollen uns zu Hütern ihrer Weinberge machen. Da kommt der Chef und sagt, wir brauchen unbedingt einen neuen Abteilungsleiter für die Herstellung von Büroklammern und Sie sind genau der richtige Mann. Sie kriegen 2000 Mark mehr Gehalt und dafür noch 10 Stunden mehr arbeiten die Woche, ja, oder 20. Sie sind genau der richtige Mann. Und auf einmal werden wir zu Hütern irgendwelcher Weinberge gemacht, im Bild gesprochen. Oder da kommt der Vorsitzende irgendeines Vereins und sagt, wir brauchen unbedingt einen neuen Schatzmeister und wir brauchen dies und jenes, vielleicht sogar in der Gemeinde brauchen wir unbedingt den und den Mitarbeiter. Und es kann sein, es geht uns so wie der Schulamit. Wir vernachlässigen den eigenen Weinberg, das eigene verborgene Leben mit dem Herrn. Vielleicht auch unser Ehe- und Familienleben, vielleicht auch unsere Gesundheit, vielleicht auch andere Dinge, die wichtig sind. Wir sollen zuständig sein für das geistliche Wohl einer Gruppe oder vielleicht sogar einer ganzen Gemeinde, wenn wir im Ältestendienst stehen, und unser eigenes Wohl beachten wir nicht. In dem Zusammenhang möchte ich eine weitere Stelle aus dem Alten Testament lesen, die hier Wichtiges zu sagen hat. 5. Mose 17, diese Stelle noch dazu. In 5. Mose 17, Vers 14 bis 20, da wird ganz Wesentliches gesagt über Leiterschaft. 5. Mose 17. Und zwar wird hier gesprochen über den König Israels. Und der König Israels, das war gewissermaßen der Leiter des Volkes, er sollte drei Dinge unbedingt vermeiden. Wir lesen 5. Mose 17 ab Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Und dann wird gesagt, nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, Macht soll er vermeiden, vorsichtig sein im Umgang mit Macht, nicht viele Pferde. Er soll nicht viele Frauen sich anschaffen, Vers 17, damit sein Herz nicht von sich von Gott abwendet. Wir wissen, was später Salomo geschehen ist. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Das dritte, ihr seht, drei Dinge, in drei Bereichen soll der Leiter Israels ganz, ganz vorsichtig sein und aufpassen im Umgang mit Macht, im Umgang mit außerehelicher Sexualität, nenne ich das jetzt einmal, und auch im Bereich Silber und Gold, Materialismus. Drei Dinge soll er sehr, sehr in Acht nehmen. Interessant in dem Zusammenhang war für mich eine Studie, die Howard Hendricks, der Autor des Buches Bibellesen mit Gewinn, durchgeführt hat in den Vereinigten Staaten. Über einen Zeitraum von 2 Jahren untersuchte er 2000 christliche Leiter. Und das Ergebnis nach 2 Jahren war erschütternd. 246 von ihnen waren gefallen, allesamt wegen Frauen. Die Untersuchung hätte auch in Deutschland sein können, in England, in Frankreich, irgendwo. Sie war nun gerade in den Staaten. Das soll hier keine weitere Rolle spielen. Es geht mir gar nicht darum. Wir wollen auch keine Steine werfen auf diese Männer, die da gefallen sind. Wir hoffen, dass sie alle wieder zurechtgekommen sind oder noch zurechtkommen. Das Interessante ist jetzt, Hendricks forschte weiter nach den Ursachen. Wie kam es dahin, dass 246 Leiter fielen, strauchelten? Und dann machte er folgende Entdeckung. Alle waren in ihrer Persönlichkeit sehr verschieden. Aber drei Dinge konnte er bei allen 246, die gefallen waren, feststellen. Alle 246 hatten einen zu lockeren Umgang mit dem anderen Geschlecht. Alle 246 hatten die Einstellung, mir kann das nicht passieren. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt die Bibel. Und das ist das für mich das Entscheidende, das Dritte. Alle 246 gaben zu, schon eine geraume Zeit keine fruchtbare, stille Zeit mehr gehabt zu haben. Und nun lesen wir weiter in 5. Mose 17. Wir haben gesehen, drei Dinge sollten der Leiter Israels unbedingt meiden. Aber jetzt wird gesagt, eines soll der unbedingt tun, Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt, und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Täglich auf die Stimme des Herrn hören, den eigenen Weinberg versorgen, das eigene geistliche Leben, Zeit der Stille im Umgang mit dem Herrn, im Wort und im Gebet. Ihr Lieben, es kommt nicht auf einen Schlag, dass christliche Mitarbeiter in den Gemeinden straucheln. Es ist ein schleichender Prozess, ein Abgleiten hin zu falschen Prioritäten. Und die Wurzel ist immer die gleiche, wenn wir vor lauter Aktivität, auch gut gemeinte Aktivität, vor christlichem Dienst manchmal, das Innenleben vernachlässigen. Wie viele Christen leben ohne regelmäßige stille Zeit oder machen stille Zeit nur nach dem Lustprinzip? Ich sage dann den jungen Leuten immer, der Teufel wird schon dafür sorgen, dass du keine Lust hast. Verlass dich drauf. Das wird ihm nicht schwerfallen. Nicht nach dem Lustprinzip. Dafür starb unser Herr am Kreuz für unser Lustprinzip. Und er hat uns eine neue Lust gegeben, habe deine Lust am Herrn und an der Gemeinschaft mit ihm. Wenn ich stille Zeit sage, dann meine ich nicht so irgendwas Technisches, so was Statisches, so mit der Uhr daneben, ah ja, jetzt muss ich 10 Minuten Bibel lesen und noch beten. Ich meine eine sehr persönliche Zeit, eine Zeit über der geöffneten Bibel, eine Zeit der Anbetung vor dem Vater, eine Zeit der Fürbitte vor dem Thron der Gnade, eine sehr dynamische, lebendige Zeit, die jeden Tag anders aussieht, die auch Schwankungen unterworfen ist, sicherlich. Ein alter Lehrer von mir hat gesagt, Christsein ist überhaupt nie Gleichstrom, Christsein ist Wechselstrom. Ihr versteht, was er damit meinen wollte, ja? Es geht auf und ab im geistlichen Leben und auch in dem Lesen der Bibel. Da hängt es schon davon ab, wann wir abends ins Bett gekommen sind und wie es uns gerade geht, gesundheitlich und all diese Dinge. Meine Brüder setzten mich zu Hütern ihrer Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich vernachlässigt, nicht gehütet. Darf ich an der Stelle ganz persönlich werden? Trifft das vielleicht, ohne dass ich das beabsichtigt habe, jemanden unter uns heute Morgen, dass er ehrlich vor dem Herrn zugeben muss, in letzter Zeit ging es drunter und drüber, was immer war, wir haben gerade das siebte Kind gekriegt in der Familie und umgezogen, sind wir auch unter einem neuen Arbeitsplatz und diese Ausbildung noch hinzu. Ich weiß, wie das Leben ist. Ich stehe auch mittendrin, aber ich möchte euch wirklich bitten, nehmt euch das zu Herzen. Der eigene Weinberg, wenn der nicht gehütet wird, dann können wir auch nicht fruchtbar im geistlichen Dienst stehen. Aber nun fragt ihr, ja, wie geht denn das praktisch in dem Leben, in dem wir stehen, in den Familien, in der Gemeindearbeit, im Beruf? Wie machst du das, deinen eigenen Weinberg zu hüten, trotz allem Trubel, der uns manchmal umgibt? Und ich möchte noch in ein paar Minuten ein paar Grundsätze entfalten, die mir persönlich sehr zur Hilfe geworden sind. Ich rede jetzt zeugnishaft. Ich will nicht sagen, ihr müsst das genauso machen. Findet das selbst heraus, welche Grundsätze euch helfen könnten. Ich möchte einfach nur zeugnishaft sagen, was mir sehr geholfen hat. Ich habe vor 20 Jahren, 21 Jahren, als ich selbst zum Glauben kam, schon sehr bald vor dem Herrn einen Herzensentschluss gefasst und habe gesagt, Herr, ich möchte keinen Tag meines Lebens ohne Stille vor dir sein, ohne Lesen deines Wortes und ohne Gebetszeit. Das wurde mir wichtig und das habe ich von diesem Augenblick an auch durchgezogen. Ich habe viele andere Schwächen, ich habe oft versagt, manchmal sind mir alle Sicherungen durchgebrannt, aber diesen Grundsatz habe ich eingehalten bis zum heutigen Tag. Ich lag nicht auf der Intensivstation, ich war auch nicht im Gefängnis, wo man mir die Bibel weggenommen hatte. Ich konnte jeden Tag meine Bibel lesen und Zeit des Gebets haben. Ein zweiter Grundsatz für die von uns, die verheiratet sind. Die, die nicht verheiratet sind, könnten das auch mit einer Schwester leben oder Brüder mit einem anderen Bruder, mit dem man sich immer wieder trifft und Gebetsgemeinschaften hat. Vielleicht ist es dann nicht täglich möglich, aber wenn es nur wöchentlich wäre oder in regelmäßigen Abständen. Gebetsgemeinschaft mit meinem Ehepartner, das ist mir sehr wichtig. Mit meiner ehemaligen Verlobten morgens den Tag zu beginnen, das ist meine jetzige Frau, meine ich, ja, mit ihr den Tag zu beginnen und abends mit ihr abzuschließen und manchmal auch unterm Tag Gebetsgemeinschaft zu haben. Das ist ein großes Vorrecht. Aber ich weiß, dass es nicht von allen Ehepartnern gepflegt wird, leider. Dritter Grundsatz, regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Habt keine Angst, ich will euch jetzt kein Eheseminar halten. Das gehört mit zu meinem Weinberg. Das heißt, meinen eigenen Weinberg hüten. Da gehört meine Familie mit dazu, meine Frau, meine Kinder, meine Gesundheit. Das alles ist mein Weinberg, den ich hüten muss. Regelmäßige, bewusste Kommunikation. Damit meine ich nicht nur die Alltagsdinge, hast schon die Zeitung reingeholt und war das Müllauto schon da, sondern wirkliche Kommunikation, Austausch über geistlichen Dingen, über persönlichen Dingen, über Ziele, über Sehnsüchte oder über Enttäuschungen oder was auch immer. Kommunikation, das muss ich euch sicher nicht sagen, ist der Schlüssel für eine harmonische Ehe und auch im geistlichen Dienst ist das enorm wichtig, eine gute Kommunikation zu haben mit dem Ehepartner und darüber hinaus. Ein vierter Grundsatz, eine bewusste, offene Beziehung mit meinen Kindern pflegen. Ich versuche das, indem wir zum Beispiel einen Tag in der Woche Ruhetag haben. Der Montag ist unser freier Tag als Familie. Warum sollen wir das nur den Friseuren zugestehen oder den Gastwirten montags zu schließen, bei Familie Block ist montags Ruhetag. Am Vormittag beten meine Frau und ich in besonderer Weise. Da haben wir einen Gebetsvormittag, wo wir viele, viele, viele Menschen namentlich vor den Herrn bringen. Das tun wir schon von Anfang unserer Ehe an. Auch als wir kleine Kinder hatten, die haben keinen Schaden genommen, wenn die mal 2 Stunden alleine in einem Nebenraum spielen mussten. Die sind deswegen, glaube ich, trotzdem ganz gesund herangewachsen. Auf jeden Fall Gebetsvormittag. Der Nachmittag gehört den Kindern, das wissen sie. Da dürfen sie wünschen, ob wir schwimmen gehen, ob wir Minigolf spielen gehen, ob wir Radfahren gehen, ob wir wandern gehen oder was auch immer. Der Nachmittag gehört den Kindern und der Abend gehört uns als Ehepaar. Aber ich habe vor einigen Jahren gemerkt, dass die Kinder auch nochmal den Vater ganz für sich alleine brauchen. Und so haben wir eingeführt, einmal im Monat habe ich einen Nachmittag mit einem Kind alleine. Und da dürfen sie auch wünschen, was wir machen. Und dann wünscht sich meine Tochter vielleicht nur mit einem anderen Hund, den wir ausleihen, spazieren zu gehen, weil wir keinen eigenen haben, und dann gehe ich mit und rede mit ihr. Oder sie wünscht sich Döner essen gehen, ist zurzeit in Mode gekommen bei ihr oder was auch immer. Ja? Aber Zeit, Vater, Tochter alleine, Vater, Sohn alleine, das ist vielleicht nichts Weltbewegendes, aber manchmal öffnen sie sich dann doch ganz anders. Und ihr lieben Väter, ich weiß, wir sind da in einem großen Konflikt, wenn wir Beruf, Gemeindearbeit, Familie, das alles unter einen Hut kriegen sollen. Aber ich mache euch wirklich Mut, das zu planen. In meinem Kalender steht das drin, bis zum Jahresende schon die Nachmittage, die ich mit meinen Kindern verbringen möchte. Wenn ich das nicht in den Kalender schreibe, kommen andere Dinge und die gehen dann immer vor. Die Kinder haben keine Lobby, die rutschen sonst hinten runter. Und darum schreibt es in den Kalender, wenn es nicht anders geht. Wenn ihr Nachmittage genug habt, dann okay, dann braucht ihr das nicht. Aber sonst gilt der Grundsatz, was man nicht plant, kommt nicht vor. Und ich möchte euch Männer vor allem, euch Väter daran erinnern, verbringt nicht zu viel Zeit im Büro. Man hat noch von niemandem auf dem Sterbebett gehört, ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit im Büro verbracht. Ja, denkt daran, dass eure Kinder nur eine Zeit lang offen sind für so eine Beziehung, und das sind ganz wichtige Jahre. Ich weiß, wir spüren alle unser Zu-Kurz-Kommen, ich auch, aber konzentrierte Aufmerksamkeit brauchen unsere Kinder. Und der Grundsatz gilt, wenn wir unsere Familie nicht versorgen können, wie können wir dann der Gemeinde vorstehen? 5. Grundsatz, für Ausgleich und sportliche Betätigung sorgen. Das ist vielleicht für einige von euch überhaupt kein Problem. Die haben zu viel Ausgleich und zu viel sportliche Betätigung. Aber für andere wie mich ist das ein Problem. Da muss ich wirklich noch arbeiten an diesem Grundsatz. Meine Frau ist da viel konsequenter als ich. Aber über meinem Schreibtisch hängt ein Zettel von Doris Siegenthaler aus der Schweiz. Sie hat gesagt in einem Büchlein, wer jetzt keine Zeit für Gesundheit investieren will, wird später vielleicht mehr Zeit für Krankheit aufbringen müssen. Das ist ein erschütternder Satz, aber ich fürchte, er ist ein Stück weit wahr. Manche Krankheiten können wir nicht verhindern. Die kommen, da können wir Sport treiben, so viel wir wollen, und uns ernähren, wie wir wollen. Aber manche Dinge kommen einfach als Zivilisationskrankheiten, falsche Ernährung und zu wenig Bewegung. Und da müssen wir vielleicht was tun. 6. und letzter Grundsatz für mich, Dienstzusagen nur nach Prinzipien, nach Grundsätzen. Stimmt der Rahmen der Veranstaltung? Entspricht der angefragte Dienst wirklich meinem Gabenschwerpunkt? Kann ich den Dienst tun, ohne dass andere Bereiche darunter leiden? Ich hätte sicherlich hier kein Seminar gehalten über Geldmanagement, wie man am besten seine Millionen anlegt. Dann müsst ihr einen Betriebswirt fragen oder jemand anderen. Ja, das wäre nicht mein Gebiet, aber Gemeindegründung, dafür schlägt mein Herz. Das habe ich gerne angenommen, diesen Dienst zum Beispiel. Ehrlich gesagt, ich bin von Natur aus ein sehr gutmütiger Mensch. Ich meine das als Schwäche. Ich habe auch so ein bisschen österreichisches Blut. Ich kann auch so schwer Nein sagen, ja, wie wir gestern Abend gehört haben. Aber ich muss immer mehr lernen. Ich bin noch dabei, das zu lernen. Das Wörtchen Nein ist das zeitsparendste Wort, das es überhaupt gibt. Habt ihr das schon gewusst? Das ist wichtig. Wir müssen auch im richtigen Moment Nein sagen können, mit aller Konsequenz, wenn wir nach Prioritäten leben wollen. So will ich diese Andacht abschließen, indem ich uns noch einmal an den Ausgangsvers aus dem Hohen Lied erinnere. Und es ist mir wirklich wichtig: Meiner Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Irgendwie wurde ich in den Dienst gerufen der Gemeindeaufbauarbeit, und da stehe ich nun drin. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Dass doch das nicht das schmerzvolle Bekenntnis sein muss von jemanden unter uns. Gebe doch der Herr, dass wir das wirklich verinnerlicht haben, dass es nicht geht, dass wir unseren eigenen Weinberg nicht vernachlässigen dürfen. Es ist unser ganz großes Vorrecht, im Dienst des Herrn zu stehen. Aber ohne die Gemeinschaft mit ihm, ohne diese enge, verborgene Beziehung mit ihm, da kann alles sehr, sehr dürre werden und vielleicht auch ohne Frucht und uns selbst noch gefährden. Möchte uns der Herr davor bewahren. Ich möchte auch alles, was heute noch weiter gesagt wird, ganz bewusst von dieser Grundlage aus verstanden wissen.